Johannes, da bin ich ja schon ganz beruhigt. Wenn man in den 80er Jahren nicht mehr neu ist, aber auch nicht alt, dann bin ich mit Jahrgang 86 noch in der Mitte. Bin ich beruhigt. Wir sind heute beim zweiten Teil der Predigtreihe über Nachfolge. Nachfolge ist so ein christlicher Spezialbegriff, kann man sagen. Das ist ein Vokabular, das benutzen wir als Christen ganz gerne. Wir wollen Jesus nachfolgen, wir singen darüber. Aber wenn man mal versucht, das auszubuchstabieren, merkt man, das ist eigentlich gar nicht so leicht, wenn man mal überlegt, was ist mit Nachfolge verbunden. Was bedeutet es, auf den Spuren Jesu zu laufen, ihm hinterherzugehen? Was umfasst das eigentlich alles? Und wie gehe ich mit den Herausforderungen um, die mir auf dem Weg begegnen? Der Text heute ist sehr, sehr aufrüttelnd. Und ich muss sagen, der lässt mich nicht locker seit einer ganzen Zeit. Und immer wieder muss ich drüber nachdenken. Und immer wieder stoße ich an meine eigenen Grenzen dabei. Und häufiger ist es in der Bibel so, dass wenn man dort Texte findet, dass die sehr, sehr herausfordernd sind. Und ich habe mal ein Bild mitgebracht, mit dem man sich das irgendwie erklären kann, wie die normalerweise sind. Und zwar so. Das hier ist ein ziemlich grimmiger Bär, der hat scharfe Zähne. Das ist gefährlich. Das ist nicht mal so eben bei. Da ist man sehr vorsichtig, wenn man in die Nähe geht von so einem Tier. Ne? Wenn der so aussieht, da wäre ich sehr, sehr, sehr vorsichtig. Die meisten Predigten aber haben die Gefahr, dass die aus einem Text, der so ist wie so ein Bär, mit Zähnen und Klauen und grimmig, dass da am Schluss der Predigt das bei rumkommt. Ein Teddybär. Die Gefahr haben nicht nur Prediger, sondern die haben wir Christen alle. Und zwar ist es die Gefahr, einem Text quasi die Reißzähne zu nehmen. Das ist ganz einfach dadurch zu erklären, dass wir manchmal damit einfach nicht klarkommen, dass es Dinge gibt, die uns wirklich an unsere eigenen Grenzen bringen und herausfordern auf eine Art und Weise, wie wir es so erstmal gar nicht wollen. Hier sehen wir die Gefahr, einem Text die Zähne zu nehmen, die Herausforderung zu nehmen und ihn glatt zu bügeln, dass am Schluss etwas bei rauskommt, was wir gut verarbeiten können, was man irgendwie praktisch als einen Impuls oder eine Idee, wie man vielleicht noch sein Leben ein bisschen anders führen kann, dann versucht in die Woche mitzunehmen. Heute geht es um viel mehr. Heute geht es nicht um einen kleinen Impuls, den man sich überlegen kann, wo man nachher auf dem Weg nach Hause vielleicht überlegen kann, naja, das ist vielleicht ein spannendes Thema oder ach, das war eine nette Predigtveranschaulichung. Das, um was es geht, ist viel grundsätzlicher und wichtiger. Und da möchte ich euch mit reinnehmen und euch etwas herausfordern. Der Überschrift über die Predigt heute ist das eigentlich gratis? Und ich fand die Einleitung großartig. Ich finde, mit so einem Brief, da weiß jeder, wenn man ihn sieht, so an die Bewohner des Hauses so und so. Ja, genau, sehr, sehr vorsichtig. Da ist meistens, sind viele versteckte Kosten dabei, wo man nachher über den Tisch gezogen wird und dann mehr zahlt, als man dachte, dass es kostet. Und auf der einen Seite ist es richtig, der christliche Glaube, der hat mit gratis eigentlich was sehr Wichtiges zu tun. Und zwar reden wir von Gottes Geschenk der Gnade. Gottes Gnade ist ein Geschenk und als solche erstmal gratis. Die kostet nichts, dass Gott uns vergibt, uns unsere Schuld nimmt. Das ist etwas, was Gott uns schenkt. Nichts, was wir uns erarbeiten müssen oder erleisten müssen. Das heißt, gratis und Glaube, so weit weg ist es gar nicht. Aber das bedeutet nicht, dass das keine Folgen hat. Dass Gnade am Schluss nicht zu schwierigen Entscheidungen aufruft. Wenn heute etwas kostenlos ist, werden wir erstmal skeptisch. Es gibt da so einen bitteren Spruch im Schwabenland, da würde man dann sagen, nichts ist umsonst, selbst der Tod nicht, der kostet das Leben. Also diese grundsätzliche Skepsis ist nachvollziehbar, wenn etwas gratis ist, wo ist da der Haken? Heute wollen wir uns mit dem Haken beschäftigen, den Jesus offenlegt und uns zeigt, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und dazu lesen wir aus dem Markus-Evangelium im 8. Kapitel, die Verse 34 bis 37. Wenn ihr möchtet, könnt ihr hier auch mitlesen. Ich lese nach der NGÜ-Übersetzung. Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen und dabei selbst unheilbaren Schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Absolut herausfordernd. Jesus fordert von uns nicht auf, einen Impuls zu verarbeiten oder eine Idee weiterzugeben, sondern an der Stelle zwingt er uns dazu, eine Neubewertung all unserer Werte vorzunehmen, von dem, was uns normalerweise irgendwie wichtig ist, sagt er, das muss sich umkehren. Da muss ein Umdenken stattfinden. Da gibt es eine Neubewertung, die notwendig ist. Dieser Aufforderung, dem Anstoß, den das auch auf mich ausübt, dem kann ich mich erstmal gar nicht verschließen. Und das merken wir an einer Stelle gleich am Anfang. Vers 34 heißt es, dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte. Da liest man schnell drüber, man denkt immer so die einleitenden Worte, ja, ja, dann kommen wir zum Eigentlichen. Das ist aber wichtig. Jesus spricht nicht zu den Aposteln. Er sagt nicht, das, was ich euch sage, diese Art von Commitment oder Hingabe fordere ich von euch Aposteln. Und in der Tat, die meisten von den Aposteln sind tatsächlich für ihren Glauben gestorben. Nicht alle, aber die meisten. Er sagt nicht, folgendes sind Worte für die Elite-Christen. Und da meine ich jetzt nur so die bestimmten, so die Gemeindeleiter zum Beispiel, oder Pastoren bestimmt auch, nur die Guten, nur für die gilt das. Das sagt er nicht. Er holt die Volksmenge dazu, die Leute, die irgendwie sich zu Jesus halten, die interessiert sind an dem, was er zu sagen hat. Und sagt, euch gilt das. Die Herausforderung ist also für dich und mich und nicht nur für einen kleinen Kreis von Leuten. Der müssen wir uns alle stellen. Jeder, der sich Christ nennt, steht vor Jesu Forderung der Nachfolge. Nicht nur ein besonderer Kreis Elite-Christen. Spannend ist hier, dass wir, wenn wir uns den Text ansehen, drei Punkte finden und in denen möchte ich quasi entlang gehen. Und zwar das erste heißt, wenn er sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen. Das ist der erste große Punkt. Was heißt das? Was bedeutet das eigentlich? Dann soll er das Kreuz auf sich nehmen, sein Kreuz auf sich nehmen und nachfolgen. In den drei Etappen wollen wir uns diesem Text nähern. Wir sollen uns selbst verleugnen. Wenn ich heutzutage irgendwie in die Nachrichten gucke oder so eigentlich mehr so in so alle möglichen Artikel, die so auf irgendwelchen Internetseiten rumfluten, dann wird man merken, eine der wichtigsten Botschaften und eine der unbestrittensten Aussagen der Gegenwart ist, sei du selbst. Sei du selbst, sei authentisch. Und du kannst nur dann wirklich fröhlich und glücklich sein, wenn du ganz du selbst bist. Sei Authentizität ist so das Oberthema überhaupt. Das ist wichtig, das ist ein Wert und ist ganz wichtig. Überall, wo authentisch draufsteht, da denkt man, ja, das ist wichtig, das ist gut, das ist wunderbar. Und dahinter steckt die Überzeugung, dass du erst dann ganz du selbst bist, wenn du alles lebst, was in dir drin ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das eigentlich eine ziemlich, ich muss sagen, naive Sicht. Denn ich bin eigentlich ganz froh, dass ich nicht alles, was in mir drin ist, ich auslebe. Weil es wäre gar nicht so schön, wie ich mir das so vorstellen würde. Eigentlich ist das gar nicht so riesig gut, wie ich mir das denke. Aber die Botschaft ist immer, sei du selbst. Wenn Jesus sagt, wir sollen uns selbst verleugnen, dann ist das erstmal, steht das quer zu allem, was uns sonst gesagt wird. Eigentlich heißt es, sei du selbst, lebe deine Träume und alles. Und hier heißt es eigentlich, du sollst all diese Träume, alles, was du dir wünschen würdest, hinten anstellen und Jesus an erste Stelle stellen. Du sollst dich selbst verleugnen. Und da möchte ich euch kurz etwas zeigen. Wenn jemand von euch errät, was das ist, dann ist es super. Das hier, wer weiß, was das ist? Ein Holzklotz, genau. Ihr werdet gleich sehen, dass es nicht nur ein Holzklotz ist, sondern das ist Teil von einem Spiel. Und zwar von Wikingerschach. Ha, genau. Wikingerschach ist ein wunderbares Spiel, da muss man so Holzklötze umwerfen und so weiter. Stellt euch mal vor, dieser Holzblock steht für einen Teil meiner Identität, wer ich bin. Zum Beispiel dieses Stückchen Holz, ich bin Ehemann. Ja, das ist bei mir der Fall. Ich bin Ehemann, das macht Teil meines Lebens aus. Das ist einer von diesen Blöcken. Ich bin aber noch mehr. Ich bin zum Beispiel Sohn und Bruder. Ich habe Geschwister. Ich habe Eltern, also das ist der zweite Block meiner Identität. Das ist auch etwas von mir selbst. Dann geht's weiter. Ich stell die mal hier auf. Dann geht's weiter. Ich habe noch was. Ich bin zum Beispiel auch Pastor. Das ist auch Teil von dem, was ich bin. Okay, also nächster Block. Und dann könnte man noch sagen, ich bin ein Freund. Ich habe Menschen, mit denen ich zusammen bin, mit denen ich befreundet bin. Das habe ich auch. Also ich bin auch noch Freund. All das könnte man unendlich weiterführen. Es gibt noch viele Dinge, auch wenn du es selber überlegst, was macht dein Leben aus, was ist deine Identität, was gehört da dazu, wirst du merken, wenn man einmal anfängt, hört man gar nicht mehr auf. Aber wichtig ist dabei, je nachdem, wo ich jetzt bin, ob ich jetzt sage, ich bin jetzt quasi immer mit meiner Frau zusammen hier oder ich bin über meiner Arbeit und sage, okay, ich bin jetzt gerade Pastor. Je nachdem, wo ich bin, hat das, wo ich bin, meistens Priorität. Dass wir sagen, okay, je nachdem, wo ich mich aufhalte, hat es eine unterschiedliche Bedeutung und Wichtigkeit. Und es ändert sich also immer mal wieder. Ne? Wenn man mit Kindern zusammen ist, dann haben die Kinder eher was und dann wieder was anderes. Immer wieder verschiebt sich das, was an Stelle 1 steht, was jetzt gerade am wichtigsten ist, wonach ich mein Leben ausrichte. Manche glauben, dass der christliche Glaube im Grunde nichts anderes ist als ein weiterer Stein. Ein weiterer Stein, sage ich, ja, ich bin Vater, ich bin Sohn oder Bruder und Pastor und alles Mögliche und dann bin ich noch Christ. Und dann kommt so ein Stein dazu. Das ist aber vollkommen falsch. Absolut falsch. Was Jesus nämlich sagt ist, wer mir nachfolgt, soll sich selbst verleugnen. Das bedeutet, da gibt es einen Königsstein. Beim Wikinger-Schach ist das der letzte, der umgeworfen werden sollte, sonst geht das Spiel früher aus. Jesus sagt hier, in allen Bereichen, egal wann du lebst, egal ob du mit deiner Frau zusammen bist, egal ob du gerade mit deinen Kumpels zusammen bist, ob du was unternimmst, ob du arbeitest oder sonst, egal wo du bist, ich stehe an erster Stelle. Hier bin ich, bei allem. Du bist nicht derjenige, der entscheidet, was wichtig und entscheidend für dein Leben ist, sondern sich selbst verleugnen bedeutet, ich gebe das an Jesus ab und sage, du bist derjenige, der den Ton angibt. Also denk daran, der christliche Glaube ist nicht einfach nur ein weiterer Stein von vielen anderen in meinem Leben, sondern der ist im Grunde der hier, der über allem steht. Das sagt er hier, wenn er sagt, wir sollen uns selbst verleugnen. Es geht nicht darum, einfach nur die Wünscheliste meines Lebens zu ergänzen, sondern zu sagen, ich gebe die als Ganzes an Jesus und sage, ich möchte mich unterordnen. Sich selbst verleugnen braucht also einen ganz schön Mut, ganz schön viel Mut. Es gehört viel dazu, zu sagen, ich lege alles, was ich habe, was ich bin, was mir was bedeutet, in deine Hände, Jesus, und glaube, dass du es gut machst und richtig machst. Das braucht Mut, weil eigentlich, ich bin auch eigentlich eher so ein Typ, ich habe das gerne alles unter Kontrolle. Ich wüsste gerne genau, auf was ich mich einlasse. Ich hätte gerne einen Plan, wie alles wird. Jesus sagt hier, verleugnet euch selbst. Ihr seid nicht diejenigen, die den Ton angeben sollen, wenn ihr mir nachfolgen wollt. Das geht nicht. Das merkt man an einer Stelle später in den Evangelien. Da gibt es einmal eine Stelle, wo Petrus, der quasi der Klassensprecher von den Aposteln, versucht Jesus zu bevormunden und sagt, nein, das soll überhaupt nicht so funktionieren. Jesus sagte, er wird sterben in Jerusalem. Und sagt, nein, auf keinen Fall, bloß nicht, das geht anders. Und im Grunde versucht Petrus an der Stelle nicht Jesus nachzufolgen, sondern Jesus voranzugehen und zu sagen, komm mal mit mir, also ich zeig dir, wo es lang geht. Also nicht dahin zum Kreuz, eigentlich woanders hin soll es gehen. Und da maßregelt Jesus ihn sehr hart und sagt sogar, geh hinter mich, Satan. Also was er vielleicht wie Durcheinanderbringer. Sagt er, du bringst gerade das durcheinander, was Gott richtet und was Gott führt. Du willst mir nicht nachfolgen, sondern du willst mir eigentlich vorangehen und mir sagen, wo ich hingehen soll. Ich merke, wir Christen sind manchmal auch so, oder ich merke das an mir selber, manchmal würde ich gerne selber vorgehen und sagen, Jesus, komm doch einfach mit. Lass dich doch mal drauf ein. Meine Idee ist gar nicht so schlecht. Ja? Aber ihr merkt, darum geht es nicht. Wir sollen uns eben selbst verleugnen. Spannend ist, wenn man das Wort verleugnen sich ansieht, das wird in Markus noch zweimal uns begegnen. Und zwar an der Stelle, als Petrus Jesus Christus verleugnet. Später wird es genauso sein, dass Jesus angeklagt wird, Petrus steht da und auf einmal sagen die Leute, Moment mal, warst du nicht auch mit Jesus zusammen? Und sagt, was, ich? Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, von wem du redest. Sich selbst verleugnen, merkt ihr, das ist ein Kontrast. Ganz am Schluss wird Petrus Jesus verleugnen. Jesus wird ihn auch wieder aufrichten, er wird sich ihm zuwenden, er wird ihn nicht verstoßen deswegen. Aber es wird deutlich, was der Unterschied zwischen Selbstverleugnung und Selbstabsolutsetzung ist am Schluss. Nun zum zweiten Teil. Das heißt, wir sollen nicht nur uns selbst verleugnen, sondern auch unser Kreuz auf uns nehmen. Und das Kreuz, zentrales Symbol des christlichen Glaubens, mit dem verbindet jeder von uns vielleicht was anderes. Vielleicht was Positives, was sehr Vertrauenserweckendes oder eher auch etwas, was uns herausfordert. Im Kreuz fließen viele Themen des christlichen Glaubens zusammen. Unsere Schuld, die das Kreuz notwendig machte. Jesus Christus, der ans Kreuz geht und uns zeigt, was Liebe Gottes ist und unsere Strafe trägt an unserer Stelle. Ganz viele Themen kann man mit diesem Kreuz verbinden. Und schnell macht man dann aus dem Text Folgendes. Man sagt, ja, das Kreuz auf uns nehmen bedeutet so viel, wie wir sollen in Schwierigkeiten in unserem Leben, die sollen wir quasi auf uns nehmen und das, was uns Gott aufbürdet, tragen und ertragen und uns nicht vom Weg abbringen lassen. Da sind wir wieder bei diesem Teddy. Es geht aber nicht darum, in erster Linie hier zu sagen, wir sollen unsere Schwierigkeiten, die wir haben im Leben, mit Fassung tragen und mit Festigkeit tragen lernen und mit Jesu Christi Hilfe tragen lernen. Sondern hier geht es darum, dass jemand sein Leben verliert, weil er Jesus nachfolgt. Das andere ist nicht falsch, wir sollen so leben, wir sollen ertragen und auch uns Jesus anvertrauen und sagen, mit deiner Hilfe möchte ich weitergehen. Das ist nicht falsch. Aber hier geht es erstmal darum, dass Menschen ihr Leben sogar verlieren, wenn sie Jesus nachfolgen. Und das ist für mich absolut unvorstellbar. Denn eigentlich kostet es mich relativ wenig, mich als Christ zu outen, oder? Also früher war das zum Beispiel so in der Schulklasse, da war man dann ein bisschen belächelt worden oder so, haha, meint er das wirklich ernst? Aber das ist nicht viel, das hat mich nicht viel gekostet. Wir müssen aber gar nicht weit gehen, um zu sehen, wie viel sowas kosten kann, sich zu Jesus zu halten. Und ich habe das auch abgesprochen, Darius und Rana mit ihrer Familie haben es erzählt. Die sind wegen Jesus Christus aus ihrem Land, mussten aus ihrem Land fliehen. Besitz wurde konfisziert, Zwangsversteigerung vom Haus, die Familie zerrissen und getrennt. Das ist furchtbar. Und ich sitze dann so ein bisschen in meinem gemütlichen Schreibkabuff und denke mir so, ja, Nachfolge ist nicht immer leicht. Ich finde das manchmal echt seltsam. Es fühlt sich so komisch an. Woanders kostet es Menschen tatsächlich ihr Leben, Jesus nachzufolgen. Das sollten wir nicht einfach nur so runterdegradieren und sagen, naja, und ich soll halt irgendwie meine Problemchen tragen. Das ist auch wahr und es gehört auch dazu. Aber der Text fordert uns zu viel mehr heraus. Jesus fordert von uns noch mehr. Diese Rede vom Kreuz auf sich nehmen ist anstößig und vielen Menschen, selbst Leute, die als Christen erzogen wurden, erstmal nicht begreiflich. So radikale Worte. Zur Erklärung, da habe ich etwas gefunden, da möchte ich euch mit reinnehmen. Und zwar ein Text aus einem Buch aus dem Mittelalter, sehr alt, schon von Thomas von Kempen. Der war ein Mönch gewesen und hat ein kleines Büchlein geschrieben über die Nachfolge Jesu. Was heißt es, Jesus nachzufolgen? Andere Zeit, andere Sprache, aber mit einer unheimlich herausfordernden Sache, die ich euch jetzt vorlesen möchte. Er schrieb, Jesus hat jetzt viele, die sein himmlisches Reich lieben, aber wenige, die sein Kreuz tragen wollen. Viele, die nach seinem Trost verlangen, wenige, die Leiden begehren. An seinem Tische findet er Gäste genug, beim Fasten aber nur wenige. Alle möchten sich mit ihm freuen, nur wenige wollen etwas für ihn leiden. Viele folgen Jesus bis zum Brechen des Brotes, aber wenige bis zum Trinken des Leidenskelches. Viele verehren seine Wunder, wenige teilen sich mit ihm die Schmach des Kreuzes. Ich lese diesen Satz nicht das erste Mal, den lese ich jetzt schon seit Jahren. Und jedes Mal nimmt er mir die Sprache. Es gibt aber noch eine andere Beobachtung neben dieser Herausforderung, die wir haben in unserem Text, den wir überliefert haben in der Bibel. Es heißt nämlich, Jesus spricht nicht nur davon, wir sollen das Kreuz auf uns nehmen, sondern er hat gesagt, jeder soll sein Kreuz auf sich nehmen. Da steckt ganz viel drin. Dein Kreuz auf dich nehmen, nicht irgendeines, sondern deines. Da steckt nämlich erstens drin, das schwerste Kreuz, das jemand getragen hat, hat Jesus getragen, nicht du. Das schwerste Kreuz hat Jesus getragen. Wenn du Christ bist, vertraust du und glaubst daran, dass Jesus deine Schuld getragen hat. Alles, was dir im Leben begegnet, alle Schwierigkeiten, die du hast, alle Nöte oder alle Zweifel, die du hast, all diese Dinge, die dich runterdrücken und niederdrücken, sind unendlich viel weniger als das, was Jesus getragen hat, als er dich erlöst hat. Das ist das Erste. Du bist nicht dazu verdammt, dich selbst zu erlösen. Dieses Kreuz hat Jesus getragen. Er hat dich erlöst. An dir ist es nun, dein Kreuz zu tragen. Und das ist der zweite Aspekt. Jeder hat was anderes zu tragen zu einer anderen Zeit. Wisst ihr, ich bin manchmal sprachlos, wenn ich sehe, wie viel manche Menschen Nachfolge kostet und wie wenig es mich eigentlich im Leben gekostet hat. Alles hat seinen Ort und seinen Platz und seine Zeit. Ich weiß nicht, warum es mir so gut geht, warum ich nicht 100 Jahre früher geboren bin in einem anderen Kontinent. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber jeder ist dazu gerufen, sein Kreuz zu tragen. Nicht irgendeines, nicht ein generisches Kreuz, was für alle gleich aussieht, sondern das Kreuz, was du tragen sollst, was in deinem Leben da ist. Und ich denke, jeder von euch weiß vielleicht, wie dieses Kreuz bei ihm aussieht. Nachfolge bedeutet also nicht für alle Menschen zu allen Zeiten immer das Gleiche. Und nun zum letzten Punkt zur Nachfolge. Und das habe ich versucht in der Frage zu bündeln, warum lohnt sich Nachfolge denn jetzt eigentlich? Warum sollte ich mich dieser Herausforderung überhaupt stellen? die doch irgendwie so unwirklich und schwer wirkt. Die Erklärung dazu finden wir zum Beispiel in Vers 35. Da sagt Jesus, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und des Evangeliums willen verliert, der wird es retten. Im Dorf, in dem ich lebe, habe ich viele Gespräche mit so den Nachbarn, wenn man sich so mal begegnet, unterwegs. Und wisst ihr, welchen Satz ich am häufigsten höre dort? Hauptsache gesund. Hauptsache gesund. Das ist immer das Wichtigste. Dann erzählt man von seinen Wehwehchen, Rücken und ich habe Folgendes und so. Das ist auch in Ordnung, das darf man auch gerne machen. Aber am Schluss ist immer so der Satz, ja, Hauptsache gesund. Ich habe gesagt, der Satz ist eigentlich total falsch. Und der ist nicht nur für uns Christen falsch, der ist sogar, würde ich sagen, für die meisten Menschen überhaupt falsch. Ich habe mir mal überlegt, was wäre mir denn wichtiger, meine Gesundheit oder die Gesundheit meiner Tochter? Wenn ich die Wahl hätte, zu sagen, dann bin lieber ich krank als meine Tochter, ist ja ganz klar, da wäre meine Gesundheit auf jeden Fall nicht das Wichtigste, auf keinen Fall das Wichtigste. Schon da passt das überhaupt nicht zusammen. Im Glauben für den Christen noch viel weniger. Auch dazu habe ich einen Satz gefunden, der mich schon noch eine ganze Weile begleitet. Und zwar von einem Missionar, der mal dazu was sehr Kluges gesagt hat über dieses schwere Wort. Und zwar ist es Jim Elliot. Jim Elliot ist ein Missionar gewesen, der war in Ecuador gewesen unter einem Indianervolk und ist dort auch umgebracht worden. Und der hat folgenden Satz gesagt: Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Muss man ein bisschen nachdenken. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Elliot sagt da, finde ich, ganz viel in nur einem Satz. Er sagt erstmal, es ist eine weise Sache, es gibt einen weisen Schluss, den man ziehen kann und einen närrischen Schluss, also man kann sagen, einen doofen Schluss, den man ziehen kann aus der Situation. Man kann nämlich sagen, ich versuche, mein Leben an erste Stelle zu setzen und meine Wünsche, meine Ziele an erste Stelle zu setzen. Aber allen von uns ist von Anfang an klar, da gibt es eine Grenze, die Grenze des Todes, und auf die laufen wir alle zu. Da ist es irgendwann egal, was ich will oder was ich mir wünsche oder was ich tue oder was ich kann oder träume. Ich kann mein Leben nicht behalten, und das steht gewiss fest, das ist keine Spekulation. Ich kann mein Leben hier auf der Erde nicht behalten. Aber was ich gewinnen kann, ist das ewige Leben bei Jesus Christus und eigentlich Christus selbst. Wenn ich sage, warum lohnt sich Nachfolge, dann lohnt sich nicht die Nachfolge, weil ich sage, am Schluss wird es irgendwie nur schön werden, sondern die Nachfolge lohnt sich, weil ich sage, am Schluss werde ich bei Christus stehen. Da werde ich ihm begegnen. Da kann ich all das, was sich bewegt, und fragenlos werden. Da kann ich Gemeinschaft haben und erkennen, wie Gott wirklich ist. Ewiges Leben ist der Lohn, der am Schluss steht. Deswegen lohnt sich Nachfolge. Alles andere können wir nicht behalten. Unsere Ziele und Wünsche, ob wir die erfüllen können, das steht in den Sternen. Was nicht in den Sternen steht, ist, dass er uns verheißen hat, uns das ewige Leben zu geben. Am Ende steht etwas Unvergängliches. Und deswegen ist es wahr, es ist nicht folgenlos, Jesus nachzufolgen. Es kostet viel. Wenn du jetzt hier sitzt und sagst, mich zerreißt es gerade fast, ich habe so das Gefühl irgendwie, ich fühle mich so lau an der Stelle, so wie ich mich zum Beispiel fühle, wenn ich mir solchen Sachen aussetze, dann lass das zu. Bügel es nicht sofort weg und sag nicht, okay, es gibt ja noch andere Bibelstellen, man versucht das dann so auszugleichen. Mach das nicht, lass diese Spannung zu, erkenne sie und bring sie zu Gott. Sitz nicht einfach da und fühl dich schlecht, wenn du sagst, oh, mein Leben sieht irgendwie so viel anders aus, sondern bring es zu Gott und bete und sag ihm, Herr, tut mir leid, dass ich so mittelmäßig bin, dass ich mich mit so wenig begnüge, dass ich Nachfolge zu so einer Nebensache erkläre, zu so einem quasi kleinen Stein von vielen anderen Steinen in meinem Leben. Sag ihm das, bitte ihm um Vergebung und bitte ihn darum, dir die Augen zu öffnen, was der Preis von Nachfolge ist. Dazu lade ich euch alle ein. Ich möchte zum Abschluss der Predigt noch mit uns beten. Wir bleiben dazu sitzen. Herr Jesus Christus, so gerne würden wir uns um dieses Kreuz drücken. So gerne, ja, würden wir es zur Seite stellen oder uns irgendwie schönreden. Du siehst, wie schnell ich auch dabei bin, ja, mich nicht herausfordern zu lassen von deinem Wort, sondern es glatt zu bügeln, damit es in meinem Leben keine Konsequenzen hat. Herr, wir bitten dich um Vergebung da, wo wir Nachfolge herabdegradiert haben, zu einer Nebensache, Herr, wir bitten dich darum, erneuere du unser Herz. Vergib uns, wo wir überheblich waren, wo wir auch eigene Wege gegangen sind und die nur fromm genannt haben. Herr, du rufst uns in die Nachfolge und das, was du uns gibst damit, ist nicht nur Herausforderung, sondern auch ein großes Geschenk. Herr, du hast Worte des ewigen Lebens und nirgendwo sonst könnten wir hingehen. Herr, dir nachzufolgen, ist nicht folgenlos. Herr, verändere unser Herz und schenke du uns Klarheit und Ausrichtung auf dich, dass wir nicht lauwarm sind, sondern brennen für dich. Danke, dass du voller Gnade bist und dass du uns bis zum Ende begleiten und nicht loslassen wirst, auch in unseren Fehlbarkeiten, Unzulänglichkeiten und unserer Schuld. Du bist stärker als das alles und dafür danken wir dir. Amen.